Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mein Name ist Max Oppel. Hallo zusammen.
Scan the horizon. The clouds take me higher. I shall return from out of the fire.
Ein Zitat aus dem Song Remember Tomorrow der Metalband Iron Maiden von 1980. Heavy Metal lebt bis heute, obwohl das Genre schon mal tot zu sein schien, Mitte der 90er. Doch dann geschah ein Wunder, das sagt jedenfalls der Soziologe Hartmut Rosa. Die Fans waren stärker als die Kulturindustrie und Metal ist mehr als musikalischer Zeitgeist. In seinem neuen Buch When Monsters Roar and Angels Sing, kleine Soziologie des Heavy Metal, erklärt Rosa die Hintergründe, die Geschichte, den Mythos und die Kraft dieser Musik. Herzlich willkommen zum Kompressor.
Hallo, ich grüße Sie.
Hartmut Rosa, Ihr Buch gibt es auch als Audiolesung. Eben haben wir ein Zitat daraus gehört, angesprochen von US-Schauspieler Ron Williams. Es macht natürlich Spaß beim Hören. Wie kamen Sie als Soziologe auf dieses Thema und wie kam es zu dieser kreativen Umsetzung?
Also auf das Thema gekommen bin ich tatsächlich, weil ich auch selbst durchaus Heavy-Metal-Fan bin. Ich habe als Jugendlicher, bin ich dem Heavy-Metal sozusagen geradezu verfallen. Manchmal denke ich, das hat mich irgendwie, man hat mich gerettet. Ist übrigens interessant, weil nach einer neuen Untersuchung bis zu 40% der Metal-Hörer sagen, Metal hat schon mal mein Leben gerettet. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist damals eine starke Liebe entstanden. Und ich hatte mal im Deutschlandfunk in Classic Pop etc. meine Lieblingsmusik vorgestellt. Da war alles Mögliche dabei, aber unter anderem auch ein bisschen aus meiner Metal-Leidenschaft. Und das hat dann der Kohlhammer Verlag und der dortige Lektor Peter Kritzinger zum Anlass genommen, mich zu fragen, ob ich nicht Lust habe, darüber ein kleines Buch zu schreiben. Und da hatte ich große Lust. Und so ist es entstanden. Und Klaus Fester hat dann daraus ein richtig tolles Hörbuch gemacht.
Und wie sind Sie als Fan und Fachmann eben an diese, naja, Soziologie rangegangen, denn Sie sagen ja selbst, Heavy Metal muss man eigentlich fühlen. Also kann man da überhaupt streng wissenschaftlich drauf gucken?
Das wollte ich mal ausprobieren, weil es ist tatsächlich, wie Sie sagen, also ich hatte die Sorge, dass ich, wenn ich es zu wissenschaftlich mache, sozusagen die Fans verprelle und vielleicht auch mir selber oder der Erfahrung nicht gerecht werde. Aber wenn ich versuche, die Erfahrung in Worte zu schreiben, vielleicht den wissenschaftlichen Anspruch unterlaufe. Und der Versuch war wirklich, die Resonanztheorie, die ich ja über viele Jahre hinweg entwickelt hatte, mal in Beziehung zu setzen mit dieser musikalischen Erfahrung. Also das, was man eigentlich fühlt oder nur fühlt, tatsächlich in Worte zu fassen, was schwer genug ist. Aber eigentlich hat es sehr viel Spaß gemacht, dem mal auf den Grund zu gehen und Resonanzphänomenen dort nachzuspüren.
Das ist tatsächlich was anderes, als man gewöhnt ist. Und auf die Resonanzphänomene kommen wir auch gleich noch. Vielleicht aber jetzt zum Anfang des Buches. Sie schildern da die Geburt des Metal aus dem Rock und nennen diesen Song von Black Sabbath zentral, den wir jetzt hören.
Sing me a song, you're a singer. Do me a wrong, you're a bringer of evil. The devil is never a maker. The less that you give, you're
a taker. Heaven and Hell von 1980 auch. Warum ist dieser Song so wichtig?
Ja, also er wird zum Beispiel von Götz Kühnemund, der ist geradezu ein Kultjournalist in der Metal-Szene, als der beste Song aller Zeiten beschrieben. Und so ähnlich habe ich das auch erfahren, weil da, also erstens mal war der Sänger Ronnie James Dio vielleicht die beste Stimme im ganzen Rock-Bereich hat. Und Black Sabbath ist natürlich eine Kultband und die beiden haben für dieses Album und dann auch noch für ein paar weitere Kooperationen zusammengefunden. Und für mich selber ist das so wichtig, weil ich glaube, der Titel auch des Albums und dieses Songs Heaven and Hell irgendwie zum Ausdruck bringt, was für eine Erfahrung oder welche Erfahrungen da auf dem Spiel stehen. Nämlich solche, die das Letzte, das Höchste und das Tiefste zugleich berühren und miteinander in Verbindung setzen. Was mich fasziniert hat, auch beim Schreiben des Buches ist, wie konsistent eigentlich, wie durchgängig von Himmel und Hölle, von Gott und Teufel, von Verdammnis und Erlösung, von Licht und Dunkelheit da die Rede ist. Und ich glaube, es geht eben nicht darum, eine Theorie dazu zu entwickeln, sondern diese Bilder lebendig werden zu lassen, sodass man sie fühlen kann. Und der Song ist einfach auch musikalisch großartig.
Das auf jeden Fall. Aber Sie haben es ja gesagt, Heaven und Hell, also das Höchste, das Tiefste, das hört sich ja absolut religiös an. Also ist Metal eigentlich eine Religion?
Also es gibt nicht wenige, die genau das sagen. Es gibt auch Leute, die mit T-Shirts rumlaufen, wo drauf steht, Metal is my religion. Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie man Religion definieren will. Es ist auf jeden Fall es hat zwei Eigenschaften nicht. Das eine ist, es ist keine Theologie, es gibt keine Welterklärung, es gibt überhaupt kein geschlossenes Weltbild irgendwie. Also wenn man in der Religion eine Erklärung für das Menschsein, für Tod, Krankheit, Sünde sucht, dann findet man sie da nicht. Und sie gibt auch kein Heilsversprechen. Aber sie beschäftigt sich in den Bildern, in den Lyrics, also den Texten und in dem Ganzen, auch natürlich auch in den Maskeraden, eben mit den existenziellen Fragen des Menschen. Ja, sehr, und sehr häufig von der dunklen Seite ausgehend, also mit Krankheit, mit Tod. Es gibt mehrere Bands, die Lieder geschrieben haben, die den Titel tragen: Face Your Fear. Ja, schau der Angst ins Antlitz. Und ich glaube, das ist schon eine Dimension von Religion, nämlich die existenziellen Fragen ernst zu nehmen, sie zuzulassen und sich ihnen auszusetzen, sie musikalisch zu verhandeln. Mhm. In dem Sinne, glaube ich, ist es eine Religion. Und natürlich auch, weil es jede Menge ritueller Momente gibt in der Metal-Szene.
Genau, aber das zuzulassen, was Sie sagen, dazu muss man ja auch erstmal bereit sein. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es auch viele Menschen gibt, die mit Metal eben nichts anfangen können oder wollen, weil sie eben ja zum Beispiel diese existenziellen Fragen und die Totenschädel und so weiter gar nicht unbedingt zulassen wollen. Wieso haben Sie da den Zugang dazu?
Es ist, glaube ich, nicht ganz leicht zu beantworten, wo ästhetische Sensibilitäten herkommen. Aber vielleicht war es so, ich bin von meinem Elternhaus eigentlich immer so konfrontiert worden mit letzten Fragen. Meine Eltern haben sich als esoterisch, als Wahrheitssucher verstanden und auch in allen möglichen, auch in Sekten und allen möglichen Gruppierungen sozusagen gewildert. Und ich war von Jugend an immer mit solchen Fragen konfrontiert und habe dann vermutlich in der Zeit, in der ich den Metal entdeckt habe, auch für mich beschlossen, es gibt keine vernünftige Antwort. Du kommst nicht mit Theorien an die letzten Dinge des Lebens und vielleicht ist da eine Sensibilität für diese Art von Musik entstanden, aber auch einfach durch die Energie, die da durchfließt. Und ich glaube sogar, es ist eine Verbindung von die Furcht, die man vielleicht empfindet im Anblick von Totenschädeln und Toten und Teufeln und Dämonen, der steht irgendwie die Sicherheit des rhythmischen Gerüsts entgegen und auch die Kraft. Also ich interpretiere die Musik ja sowas wie eine heftige physische Umarmung. Und so wie eine physische Umarmung uns willkommen ist, wenn wir die Person mögen, die uns umarmt, aber höchst unwillkommen, wenn wir die nicht mögen, so ist, glaube ich, auch das Verhältnis der Menschen zu dieser Musik.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man gerade als Jugendlicher dafür besonders empfänglich sein kann. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann so eine Phase, wo man sich den praktischeren Dingen des Lebens zuwendet. Aber ja, die Metal-Musik, wie ich schon in der Anmoderation sagte, ist dann doch nicht tot gewesen. Also sprich, diese Entwicklung hat sich nicht totgelaufen. Das Metal-Universum hat sich total erweitert. Ich kann jetzt die ganzen Bands alle gar nicht nennen. Sie zählen natürlich viele auf, die auch wichtig waren, viel dazugekommen. Aber war nicht eigentlich alles schon vorweggenommen von Black Sabbath und Judas Priest und vielleicht Iron Maiden? Und was kam da überhaupt noch dazu?
Ja, das Spektrum hat sich deutlich erweitert in alle möglichen Richtungen. Also manche Spieler hatten im Trash-Metal mit Metallica, Anthrax, den ganzen US-Bands, sind deutlich härter und schneller geworden. Und im Black-Metal kamen dann auch sehr viele düstere Sachen dazu. Und was ich selbst sehr gerne höre, waren eher progressivere Richtungen, wo sich dann Metal verbunden hat mit dem, was früher die Prog-Rock-Bands, also Pink Floyd, Yes, Genesis, King Crimson gemacht haben. Aber ich glaube, es geht da nicht so darum, nicht in erster Linie darum, künstlerisch besonders anspruchsvoll zu sein. Also ich habe in dem Buch versucht zu vermeiden, irgendwie das Argument zu machen, das ist besonders wertvolle Musik. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es das nicht, aber es geht um die Erfahrungen, die Menschen machen, die sich dem aussetzen. Und für sehr, sehr viele Metal-Hörer, auch heute noch, ist das eine wichtige existenzielle Dimension ihres Lebens. Mhm. Was man übrigens einfach auch daran sieht, dass es unglaublich viele Rock- und Metal-Magazine gibt. Wenn man das vergleicht mit anderen Genres, dann ist es wirklich ein herausstechendes Merkmal. Es gibt ungefähr 10 Zeitschriften, die ununterbrochen über diese Bands, über deren Musik, über deren Entwicklung und Veränderung schreiben, was ganz interessant ist, weil man normalerweise denkt, Metal ist eher Krach für Unbedarfte.
Ja, und man hatte auch lange Zeit den Eindruck, Metal ist in Klischees erstarrt, die sich eigentlich nur noch wiederholen. Sie wollen aber eben in diesem Buch auch zeigen, dass es ja bis heute eben diese ja, Tiefenresonanz gibt im Metal. Vielleicht, damit wir diesen Begriff nochmal klarer kriegen, wie sieht diese Tiefenresonanz aus?
Also tatsächlich die Sache mit der Wiederholung und der Innovation ist ja ganz interessant, weil wir sind da wirklich im Bereich von Ritualen. Wenn Sie sowas nehmen wie die tatsächlich religiöse Rituale, also die Kirche zum Beispiel, aber auch andere Traditionen im Buddhismus, da kann man ja auch sagen, die wiederholen immer das Gleiche. Also Gebet, Abendmahl zum Beispiel, der Gottesdienst in der katholischen Kirche ist seit Jahrhunderten in manchen Hinsichten absolut gleichbleibend. Und gegen die Erstarrung steht aber die Idee, dass man durch das gleiche Ritual, durch die gleichen rhythmischen und musikalischen Form, würde ich jetzt sagen, in Kontakt tritt mit einer Erfahrungsdimension, zu der man sonst keinen Zugang hat. Und ich glaube, dass das Metal bisher immer noch schafft. Also sozusagen durch eigentlich die gleichen oder ähnliche Versatzstücke immer wieder aufs Neue eine Begegnung mit den existenziellen Fragen des Lebens zuzulassen. Mhm. Das kann kippen. Und für manche Hörer ist es vielleicht gekippt, dass sie sagen, ich mag das nicht mehr hören. So wie manche nicht mehr in die Kirche gehen, weil sie sagen, es ist das immer Gleiche und es ist tot. Rituale können auch schnell erstarren. Aber bisher scheint es nicht passiert zu sein, weil tatsächlich Metal anders als andere Modewellen in der Popkultur extrem persistent ist und weil die Fans sich eigentlich selbstständig gemacht haben, als nämlich die Kulturindustrie Mitte der 90er Jahre plötzlich ihre Magazine umbenannte. Der Metal Hammer hieß plötzlich New Rock Hammer und Viva und MTV haben ihre Sendungen abgeschafft und die großen Festivals haben keine Metal-Bands eingeladen. Mhm. Dann hat die Szene sich einfach selbstständig gemacht und so weitergelebt.
Ja, das ist sozusagen fast ein revolutionärer Akt gegen die, die eigentlich die Macht hatten, ne? Die Labels und die Konzertveranstalter und die Zeitschriftenverlage. Sie schreiben ja eben über diese Fans, diese besonders treuen Fans in Ihrem Buch. Was macht die ja generell anders als andere Konzertbesucher oder sagen wir mal herkömmliche Rockfans?
Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig, weil ich sagen würde, also Rockmusik und Metal haben eine ganz eigenartige Fusion eingegangen. Also es gibt fast keine Metal-Fans, die nicht auch die großen Rockbands, also Pink Floyd oder die Stones oder eben gerade oder solche Bands wie King Crimson oder Yes sehr stark schätzen und umgekehrt. Wenn Sie zum Beispiel Rockmagazine lesen, dann finden Sie da ständig Metal und Rock gleichzeitig. Sie finden in Metal-Magazinen sogar Berichte über Bands wie Barclay James Harvest oder Alan Parsons, wo man jetzt sagen würde, das ist doch kein Metal, aber dieses Ernst und Wichtignehmen dieser Musikszene ist, glaube ich, übergreifend. Und was man sagen kann oder was Untersuchungen tatsächlich gezeigt haben, ist ganz faszinierend, dass wenn man die Hörer unterschiedlichster Genres auch nach ihren Persönlichkeitstypen befragt, es gibt in der Psychologie diese sogenannten Big Five als fünf verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, da hat man festgestellt, dass Klassikhörer und Metalhörer über fast identische Persönlichkeitsprofile verfügen. Und ich glaube, diese Ähnlichkeit kommt daher, dass beiden Musik existenziell wichtig ist. Ja, es ist nicht einfach nur Unterhaltung und schon gar nicht nur Mood-Management. Also wenn ich irgendwie gut drauf sein will oder mich in Stimmung versetzen will, dann höre ich was. Sondern es ist eine existenzielle Dimension des Daseins.
Hartmut Rosa, Sie schreiben ja auch über den physischen Prozess, also das Hören von Metal-Musik und das Hören überhaupt, was da alles abläuft. Hören wir einen kurzen Ausschnitt aus der Audiofassung Ihres Buches.
Was also passiert genau, wenn wir Musik hören? Tatsächlich handelt es sich rein physisch gesehen ja um eine extrem zarte Berührung, selbst wenn es um ohrenbetäubenden Rock geht. Schallwellen setzen als kaum wahrnehmbare Luftbewegungen das Trommelfell in Schwingung, was dann im Ohr ein kleines Gehörknöchelchen in Bewegung bringt.
Und so weiter. Inwiefern trägt das denn eigentlich zur soziologischen Erkenntnis bei?
Naja, weil das etwas außerordentlich Interessantes ist, dass nämlich am einen, also wenn wir Musik hören, der physische Vorgang immer der gleiche ist, ja, so sensibel der ist, dass da irgendwelche Schallwellen, irgendwelche Knochen und dann darüber feine, tatsächlich eine Flüssigkeit in Bewegung setzen, die wiederum feine Flimmerhärchen berührt, die in elektromagnetische Impulse auslösen und das wird dann im Gehirn als Musik interpretiert. Aber der Witz ist, das passiert heute vielleicht, wenn ich Musik höre und morgen auch, genau das Identische. Aber heute berührt mich diese Musik vielleicht im Innersten und löst Tränen in mir aus und verursacht eben das, was ich Resonanz nenne. Mhm. Und morgen, wenn ich in einer schlechten Laune bin, depressiv oder vielleicht zornig, dann passiert das genau nicht. Ja, die Musik löst nichts in mir aus. Und diese Differenz zwischen der Resonanzerfahrung am einen Tag und der Indifferenzerfahrung am nächsten, die kann ich eben nicht mehr physiologisch erklären, sondern da brauche ich Soziologie und Psychologie. Da brauche ich genau die Resonanztheorie, die mir diesen Unterschied deutlich macht und auch die Bedingungen, die mal zu einem und mal zum anderen Hörerlebnis führen.
Also klar ist ja, dass Metal-Fans ihre Ohren ganz besonders heftig beanspruchen, besonders die, die auch nach Jahren keine Watte in die Ohren tun beim Wacken-Festival oder vielleicht auch zu Hause im Kopfhörer hören. Herr Rosa, wie ist denn das? Wer hört heute Metal? Also kann man da heute einen bestimmten Typ überhaupt noch beschreiben? Denn früher, würde ich sagen, war diese Beschreibung männlich-weiß eher ländlich schon zutreffend.
Ja, also die Metal-Szene ist tatsächlich entstanden aus der Arbeiterbewegung, was sie übrigens unterscheidet nach von der Jazz-Szene oder selbst von der Punk-Szene, die ja durchaus eher aus dem bildungsbürgerlichen Milieu entstanden. Die Hörer allerdings und die Hörerinnen, also erstmal waren es überwiegend Hörer, sie war deutlich männlich, sie war klar weiß geprägt, hat sich heute aber entschieden diversifiziert. Also es gibt Untersuchungen tatsächlich, dass sogar die Szene, ich weiß gar nicht, ob man Szene nennen soll, aber mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland zum Beispiel sagen, sie hören immer mal wieder Heavy-Metal-Musik und da findet man fast alles darunter. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, Hochbegabte haben eine besondere Affinität zu der Musik. Ich wäre vorsichtig mit solchen Aussagen. Was ich tatsächlich denke oder was ich glaube, dass man zeigen kann, ist es tatsächlich immer noch oder gerade jetzt eher ein ländliches Phänomen, was glaube ich einfach auch damit zusammenhängt, dass die ländliche Gegenden eher resistent sind gegen kulturelle Modewellen und dagegen eher langfristige Trends entwickeln oder denen nachhängen. Aber tatsächlich hat sich das sehr diversifiziert und man kann die Hörerschicht nicht mehr so leicht identifizieren. Also nicht jeder, der Metal mag, läuft mit einer Kutte und langen Haaren durch die Gegend.
Das ist Soziologe Hartmut Rosa und sein Buch When Monsters Roar and Angels Sing, kleine Soziologie des Heavy Metal, erschienen zeitgleich als Buch beim Verlag Kohlhammer und als Hörbuch beim CC Live. Beides ist sehr zu empfehlen und ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne geschehen.